Business and Cake, der Leadership-Podcast. Von und mit Sonja Gründemann und Vanessa Jobst-Jürgens. Viel Spaß bei der nächsten Folge. Und hier kommen die Gastgeberinnen.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Business and Cake, der Leadership-Podcast mit der fabelhaften...
Heute ein anderes Adjektiv, yeah. Vanessa Jobst-Jürgens und der großartigen...
Sonja Gründemann. Hallo!
Hallo zusammen!
Und wir sitzen heute nicht nur zu zweit hier. Abgesehen von unserem Kuchen, der vor uns steht, haben wir heute nicht nur zwei Stücke Kuchen, sondern drei. Und das hat den Grund, dass wir heute einen Gast haben. Mhm. Wir haben hier nämlich zu Gast den... sehr schick angezogenen.
Mhm. Ja.
Ja, das kann man so sagen.
Oliver Busch.
Ja, hallo.
Herzlich willkommen in unserem
Podcast.
Danke,
dass ich da sein darf und dass ich so ein leckeres Stück Kuchen vor mir stehen habe.
Ja, das versteht sich ja von selbst bei dem Titel. Unsere Gäste bekommen natürlich immer ein leckeres Stück Kuchen. Mhm. Genau, auch wenn es so warm ist und wir neulich schon drüber nachgedacht haben, Business and Ice vielleicht in der Sommersaison.
Habe ich heute auch wieder gedacht. Ja. Als ich so den Kuchen holen ging, dachte ich, ah, Business and Ice wäre auch nicht schlecht. Ich war heute im Café Saalbach, das kannte ich vorher ehrlich gesagt nicht. Das ist nämlich ein kleines Café in der Meile, in der Hamburger Meile. Mhm. Oben, jetzt hätte ich fast den Shop gesagt, ich sage ihn trotzdem, bei Esprit. Auf der Höhe von Esprit, es gibt noch ganz viele andere Bekleidungsshops. Und ich wäre ehrlich gesagt fast dran vorbeigelaufen. Und dann habe ich nochmal geguckt und in der Mitte ist dieser kleine Laden. Sie backen leider nicht selber. Sie hat mir aber auch nicht gesagt, woher der Kuchen kommt. Aber das ist ja auch egal, wenn es schmeckt. Wir haben heute, also ich habe ein Stück Streuselkuchen, Vanessa hat ein Stück Käsekuchen und der Oliver hat ein Stück Schokosahne.
Du musstest geahnt haben, dass ich auf Schokolade stehe.
Tja, mir geht es ja auch nicht anders.
Da habt ihr eine Gemeinsamkeit, ich wollte gerade sagen.
Und es gibt natürlich einen Grund, warum wir dich eingeladen haben, denn wir wollen ein bisschen was über dich erfahren und auch mal schauen, was hat denn derjenige, der den Podcast der Nichtverkäufer durchführt, so mit uns gegebenenfalls gemeinsam oder ebenfalls auch nicht.
Ich bin gespannt.
Ja, wir auch.
Oliver, hast du Lust, dich vielleicht kurz vorzustellen?
Ja, natürlich. Ja, ich bin seit über 20 Jahren im Vertrieb tätig. Ich habe vor 20 Jahren angefangen, Telefon-Kaltakquise zu betreiben. Also ich habe das Telefonbuch aufgeschlagen und habe Selbstständige angerufen und habe denen so ein sexy Produkt verkauft wie Büromaterial. Mm. Und vor 20 Jahren...
Er wird mir ganz warm.
Ich wollte gerade sagen, mir wird ganz anders gerade. Büromaterial.
Also das war echt ein sexy Produkt. Aber das Spannende war einfach gewesen, vor 20 Jahren... war die Frage am Telefon, wie sind sie auf mich gekommen? Die Leute waren total erschüttert, dass man die angerufen hat und denen etwas verkaufen wollte, was dann nicht unbedingt leichter war, dann das Produkt zu verkaufen, was sich dann in den darauf folgenden 10 Jahren ein wenig verändert hat, wie bis hin zu, sie sind heute schon der 5. oder 10., der mich zu diesem Thema anruft. Das war eine spannende Geschichte und ich habe dann 2 Teams geführt und habe da ein bisschen Leadership gemacht und auch dort schon die Teammitglieder geschult und gezeigt, wie man einen Gesprächseinstieg anders machen kann und anders sein kann, als wie die anderen, die dort anrufen. Mhm. Und irgendwann habe ich mir gedacht, diesen Lernprozess hast du hinter dir, ich möchte was Neues im Vertrieb machen und habe vor 10 Jahren angefangen, Business-to-Business im Außendienst zu machen. Verkauf Elektrogeräte, mein Kundenbereich ist der Handel, der klassische Facheinzelhandel, Großhandel. Und nebenbei mache ich einen wunderbaren Podcast der Nichtverkäufer und Trainings und Speakings.
Wie bist du denn auf die Idee gekommen, einen Podcast zu machen zum Thema der Nichtverkäufer?
Ja, das ist eine gute Frage. Und ich habe ihn vorher benannt in der Mehrumsatz mit Oliver Busch. Und ich hatte dann wunderbares Coaching mit Isabel Garcia und wir haben dann ein bisschen drüber philosophiert, das ist irgendwie kein cooler Name und ich hatte ein anderes Claim gehabt, das ging so Richtung Chamäleon, sich so möglichst anpassen, wie der Kunde ist, um eine Wellenlänge zu sein. Ja. Und nach kurzer Zeit kamen wir auf die Idee, das zu benennen, in der Nichtverkäufer, nämlich sich so zu benehmen, dass man nicht viel tun muss, um zu verkaufen. Mhm. Wenn man so in so einer schönen Runde ist wie hier und sich einfach menschlich verhält und so sich denen auch mal den Gegebenheiten anpasst und einfach nett ist und guckt, was dem anderen wichtig ist, dann muss ich nicht mehr viel tun, um zu verkaufen. Mhm. Und dann ist der Claim gekommen, der Nichtverkäufer.
Da springe ich sofort drauf an und auch drauf ein, denn ich habe ja jahrelang in einer Bank Vertriebstrainings und Coachings gemacht. Und da ging es eben auch darum, dass es eigentlich darum geht, auf der Beziehungsebene zu verkaufen. Also, dass man mit den Kunden auf die Beziehungsebene geht und dann brauche ich am Ende des Tages gar nicht mehr zu verkaufen, weil Verkaufen ja leider auch ein Unwort geworden ist. Mhm. Deswegen der Nichtverkäufer finde ich sehr sympathisch, weil es ja eigentlich darum geht, was du machst. Aber das irgendwie so darstellt, als ob Verkaufen gar nicht mehr das Thema ist, so wie du es gerade auch beschrieben hast. Herzliche Grüße an Isabelle an dieser Stelle. Wir werden sie natürlich in den Shownotes verlinken. Eine sehr liebe Kollegin, die ich auch sehr schätze. Und von daher finde ich das sehr witzig, dass du das gerade gesagt hast.
Die Isabelle. Noch eine Gemeinsamkeit.
Noch eine Gemeinsamkeit, genau. Und Isabelle ist ja auch sehr auf dem Weg unterwegs mit der Authentizität. Und ich nehme an, in diesem Zusammenhang habt ihr auch dann dieses Konzept quasi entworfen. Ja. Ne?
D'accord.
D'accord.
Genau. Ich würde gerne mal ein Stückchen zurückgehen, irgendwie in so vor 20 Jahren ungefähr. Du sagtest, du hast mit Telefonakquise angefangen. Mhm. Jetzt haben wir ja ein bisschen über dich gelesen und wollten mal wissen, wer kommt denn eigentlich zu uns, wer ist denn der Oliver? Und in auf irgendeiner Seite habe ich gelesen, dass das mit der Telefonakquise auch nicht so ganz erfolgreich war. Also, dass dir dein damaliger Chef oder Chefin geraten hätte, nimm das Thema Vertrieb nicht so auf die leichte Schulter. Und dann bist du quasi einen Schritt weitergegangen und hast es dann irgendwie anders angegangen. Erstmal korrekt?
Ja, gut recherchiert. Okay. Ich überlege gerade, wo das gewesen ist.
Gut, nicht, dass ich hier irgendwas erzähle und das stimmt am Ende gar nicht. Mich würde interessieren, was hat das denn mit deinem Berufsweg gemacht sozusagen? Also einmal in diese Vertriebsschiene reinzugehen, zu merken, so wie du es anfänglich gemacht hast, klappt es irgendwie nicht so richtig gut. Mhm. Und wie hast du dann weitergemacht? Also was ist dann passiert? Wie hast du dich dann verändert? Und hat dir das etwas mitgegeben, wovon du jetzt wahrscheinlich noch irgendwie so ein bisschen auch ja, mitgenommen hast für dich und deinen Weg aktuell?
Dann möchte ich noch mal einen Schritt zurückgehen.
Oh, ja, sehr gerne.
Ich bin gelernter Kaufmann im Einzelhandel. Mhm. Und
auch das ist mir bekannt.
Auch das ist
Vanessa
dir bekannt.
Vanessa ist super informiert.
Du bist nicht nur die Fragemaus, sondern du bist auch die Recherchiermaus. Ehrlich. Ich bin Kaufmann im Einzelhandel und dann damals war es dann noch so gewesen, du hast deine Ausbildung absolviert und dann war irgendwann der Bund da und ich habe zugesehen, dass ich nach Nichtübernahme direkt fließend meinen Grundwehrdienst absolvieren kann. Mhm. Und währenddessen habe ich festgestellt, den ganzen Tag im Laden zu stehen, das ist nicht meine Passion, das möchte ich nicht. Mhm. Und jung und naiv, wie ich mit 18 dann gewesen bin, habe die Zeitung gewälzt und hat immer gelesen, Callcenter, aufstrebende Branche und alles, was dazugehörte. Und dann habe ich den ersten Schritt tatsächlich gewagt, wie du es richtig recherchiert hast. Und ich habe das Ganze auf die ziemlich leichte Schulter genommen. Mhm. Ich habe dort angefangen, nach 3 Monaten, in der ersten Begeisterung floss das dann so, flachte das Ganze so ein bisschen ab und der Kick war draußen. Mhm. Und nach dem Kick draußen war dann auch draußen die Motivation und alles, was dazugehörte, bis dann mein damaliger Chef auf mich zukam und sagte, Olli, wir müssen mal reden. Du bist zwar ein netter Kerl und sieh zu, dass du das wieder gerade biegst. Und ich dachte mir, der kann mich mal. ich habe einen Arbeitsvertrag. Ich gehe nicht. Naja, ich war dumm und naiv. Und nach 4 Wochen ging ich dann. Und dann auch mit der bitteren Ansage nach von ihm, wenn du was werden willst, dann musst du etwas dafür tun. Und in dem Moment war der Teppich unter dem Boden weggerissen worden. Mhm. Ich hatte damals eine Freundin gehabt, die kostete wahnsinnig viel Geld. Und
ja, okay.
Hat er dir vielleicht noch einen Gefallen getan, der Chef?
Ja, wahrscheinlich. Wir sind doch heute nicht mehr zusammen. Ich bin anders glücklich verheiratet und
das habe ich jetzt gehofft, sonst wäre meine Bemerkung schwierig gewesen.
Und das hat mir echt den Boden unter den Füßen weggerissen, wo ich echt gemerkt habe, in dem Moment, wenn du schon erfolgreich werden willst, dann musst du etwas dafür tun. Mhm. Und da spielte Kommissar Zufall eine Rolle, in dem Sinne, dass ein Arbeitskollege das gleiche Glück hatte, seinen Job zu verlieren und sein Bruder arbeitete für ein Konkurrenzunternehmen in Hamburg. Dazu muss man sagen, ich habe damals in Bremen gewohnt und habe ein Monatsticket bekommen, quasi als Eintrittskarte in das neue Berufsleben. Und während andere morgens geschlafen haben um 7 Uhr nach Hamburg, habe ich die Zeit genutzt, um über Rhetorik was zu lesen, gelesen über Verkauf, über Telefon aufbauen und Kommunikation. Mhm. Und das habe ich abends auf dem Rückweg wieder getan. Und das hat dann dazu geführt, dass ich nach kurzer Zeit oben in der Highscore-Liste ganz weit oben war. Wahnsinn. Und das hat dann auch den Mindshift, um dann die Frage lang beantwortet mit einem kurzen Satz, den Mindshift dafür ausgelöst, dass ich heute immer noch alles tue, um dann erfolgreich zu sein.
Ja.
Weil in dem Moment ich mir dachte, ey, das will ich nicht nochmal.
Hm. Da waren jetzt ein paar schöne Punkte drin, wie beispielsweise, wir hatten ja auch schon mal das Thema, muss man wirklich arbeiten, um erfolgreich zu sein, weil in den Social Media jetzt sehr oft was anderes suggeriert wird. Aber ich finde, das ist ein total schönes Beispiel dafür, ja, es macht Sinn zu arbeiten. Ne? Wir können da draußen noch so viel erzählen. Ohne Arbeit funktioniert es nicht. Was mich nochmal interessieren würde, diese Frage spukt mir schon die ganze Zeit im Kopf herum. Könntest du ein, zwei Tipps mit auf den Weg geben? Weil ich glaube, das interessiert jetzt besonders die Selbstständigen da draußen zum Thema, na, aber nicht nur die Selbstständigen, auch Mitarbeiter am Telefon. Weil Akquise ist ja tatsächlich ein hartes Thema. Also ich gebe es offen zu, Kaltakquise ist jetzt nicht meine Leibspeise. Das würde ich nicht auf meiner Big Five-Liste vermerken. Gibt es so ein, zwei Tipps, die du spontan sagen kannst? Ein bisschen ab vom Thema, aber es interessiert mich jetzt. Wie finde ich Kaltakquise richtig gut?
Das ist eine coole Frage. Du hast es ja eben schon selber gesagt, das ist nicht deine Leibspeise. Die Frage würde ich mir erstmal stellen, warum ist das so? Was für Glaubenssätze sind dahinter, die dir sagen, das macht mir keinen Spaß? Jetzt gibt es natürlich verschiedenste Herangehensweisen zu sagen, wie man das Ganze auflösen kann. Aber das Erste ist, was ich als erstes Mal machen würde, ist zu hinterfragen, warum? Was für ein Thema habe ich mit Kaltakquise? Habe ich ein Thema mit dem Angst vor dem Nein, das ich bekommen kann, wenn ich jemanden anrufe? Habe ich vielleicht Angst, den anderen zu übertölpeln? Ich weiß nicht, ob das jetzt im Vorgespräch war oder eben gerade schon im Interview. Wir haben eben so viel schon miteinander gequatscht und gelacht, dass der Verkauf per se ja negativ behaftet ist. In manchen Köpfen. Was es ja so schwierig macht, zu verkaufen. Vielleicht habe ich selber ein Thema mit Verkaufen am Telefon oder einen Termin vereinbaren. Das würde ich erst mal hinterfragen. Und wenn ich das weiß, dann habe ich mir das schon mal bewusst gemacht, was mir dann leichter fällt, vielleicht schon mal den Hörer in den Hand zu nehmen. Es gibt ja diese selektive Wahrnehmung, die ich an den Tag nehme. Und wenn ich morgens Akquise betreibe und ich mache 10 Anrufversuche und ich habe 5 blöde Gespräche, da spreche ich über die 5 blöden, die ich gehabt habe. Aber die anderen 5, die vielleicht gut waren, wo eine nette Sekretärin war, ein netter Gesprächspartner, einfach ein nettes Gespräch war, die sehe ich nicht. Wenn ich dann die nächsten 5 oder 10 Anrufe mache, dann gehe ich ja schon mit dem voreingenommenen Gefühl hinein, es werden wieder 5 blöde Gespräche.
Ja.
Und wenn ich mir einfach mal bewusst mache, dass das auch anders sein darf, dann darf es auch anders sein. Und das würde ich erstmal hinterfragen. Das ist, glaube ich, der wichtigste Tipp, den man mal an dieser Stelle geben darf. Und dann kann man natürlich sich mal ausrechnen, wenn ich 100 Anrufversuche mache und ich habe 50, 10 gute Gespräche und kann davon 3 Abschlüsse machen, dann kann ich natürlich sagen, jetzt habe ich wieder ein Nein zum Weg des Abschlusses und der hohen Provision. Kann man natürlich auch machen. Aber ich bin eher Freund davon, das langfristig zu sehen und zu sagen, was sind überhaupt die Ursachen, dass ich das nicht gerne mache.
Das hört sich so an, als wärst du auch häufig mal coachend unterwegs. Also, weil so Glaubenssätze und so, wovon bin ich eigentlich überzeugt? Das sind ja eher Themen, wir sind ja beide auch Coaches, die ich jetzt mit meinem Klienten angehen würde. Siehst du dich da auch ein bisschen in so einer Hybridrolle? Also einerseits, dass du an der Person arbeitest, die Vertriebler ist oder Vertrieblerin, gibt ja auch Vertrieblerinnen.
Leider zu wenig,
finde ich auch. Und dass du dann darüber hinaus aber auch so ein Handwerkszeug mitgibst. Also machst du da so ein bisschen beides?
Ja, die Kombination macht es. Und ich glaube, das Spannende ist einfach, oder anders fange ich mal an. Ich glaube, das Vertriebsrüstzeug, das ist schnell gelernt. Das sind ein paar Basics und dann vielleicht noch ein paar erweiterte Skills, die man lernen kann. Aber man muss es dann auch umsetzen vom Kopf. Wenn ich mal ein anderes Beispiel nehme, wenn ich in die Verhandlung gehe und muss über große Summen jonglieren und ich habe vielleicht Angst, dieses 1 zu fordern, weil ich mir denke, wow, ich spreche über 5 Jahresgehälter, dann kann ich nicht so auftreten. Und das spielt natürlich irgendwo miteinander rein, es ist miteinander verzahnt. Und deswegen schon, ja, es ist eine hybride Rolle, weil das Mindset ist genauso wichtig wie die Skills. Ja. Wenn ich die Skills habe, aber ich habe das Mindset nicht dazu, dann hilft mir das nichts. Aber wenn ich das Mindset habe, kann ich mir die Skills nach und nach aneignen.
Das ist total super, weil das ja genauso ist, wie ich mit meinen Klienten für die Bühne arbeite.
Ja, genau. Ja, und das erinnert mich auch stark daran.
Genau, und das ist auch sehr spannend, weil ich habe ja eben schon kurz erwähnt, ich war in dieser Zeit in dieser Bank tätig. Und da wurde ich ganz oft gefragt, was kann denn Schauspieler mir Vertriebler beibringen? Und dann habe ich immer gesagt, naja, also im Prinzip spielen wir ja alle eine Rolle. Oder haben eine Rolle in unterschiedlichen Arten und Weisen inne. Und da hat es auch mit Mindset zu tun. Wenn ich mit den Leuten auf die Bühne gehe, dann können die auch, ich arbeite ja mit meinen Leuten nicht so, dass ich sage, ja, halt deine Hände so, guck da, sondern ich arbeite ja auch über das Mindset und sage, okay, wie siehst du dich auf der Bühne? Wie möchtest du wirken? Was möchtest du übertragen? Es ist viel mehr Persönlichkeit und so sehe ich das bei dir auch, wenn ich das richtig verstehe, dass es um die Persönlichkeit und die persönliche Einstellung geht, mit der ich da auf die Bühne gehe. Wenn ich nämlich, also in den Vertrieb, und das ist ja eine Art Bühne, wenn ich auf die Bühne gehe und sage, boah, ich weiß überhaupt nicht, wie ich da meine Message rüberbringen soll, dann bringe ich die genauso rüber. Nämlich, dass die Leute hinterher da sitzen und denken, ja, wie soll ich denn meine Message rüberbringen oder was will diese Person mir denn sagen jetzt? Wenn aber jemand rausgeht und sagt, so möchte ich wirken, das möchte ich, dass es ankommt, meine Zielgruppe ist das und das möchte ich rüberbringen, dann schafft es diese Person auch. Und ich finde, da sind ganz viele Parallelen eben zwischen dem Auftritt und dem Vertrieb, was ja auch ein Auftritt beim Kunden ist.
Ja, absolut. Wir werden ja später noch für meinen Podcast drüber sprechen, wie man selbst, wenn man dann vor mehreren Leuten präsentiert, was man da alles beachten kann. Ja, gehe ich absolut deiner Meinung. D'accord.
Ich kann ja mal kurz ein bisschen aus meiner Erfahrung als Fast-Vertrieblerin erzählen. Ich habe nämlich damals, als ich mal kurz ein bisschen beruflich orientierungslos war, gedacht, ich müsste Großkundenvertrieblerin werden in einem Telekommunikationsunternehmen.
Das ist mir jetzt auch ganz neu. Das sind immer wieder neue Dinge, die ans Tageslicht kommen hier.
Und also da gab es dann so ein Assessment Center, wie man das so kennt, mit Logiktests und so Übungen und so. Und es war alles ganz wunderbar. Und im Endgespräch wurde mir gesagt, Frau Jobst, damals noch Jobst, Frau Jobst, Sie sind echt irgendwie, Sie sind smart und Sie sind irgendwie eine Persönlichkeit und so, aber Sie gehören nicht in den Vertrieb. Das ist nicht Ihr Ding. Wir sehen Sie nicht auf der Straße. Wir sehen Sie irgendwo mit anderen konzeptionellen, strategischen Sachen, aber nicht auf der Straße. Und das habe ich mir ganz lange selber übel genommen. Ich dachte aber irgendwie, ich fühle mich doch so, als könnte ich total gut verkaufen. Und habe es dann wirklich auf Biegen und Brechen noch ein, zwei Mal probiert. Es hat nicht funktioniert und es war auch gut so, denn jetzt habe ich irgendwie so ein bisschen meinen eigenen Weg für Akquise gefunden. Also damals in diesem AC wurde man halt super krass getrimmt auf Verkaufsgespräche, bestimmte Formulierungen. Damals kam auch das Thema Framing schon so ein bisschen auf, also welche Begriffe nutze ich, um den Kunden auch so ein bisschen zu lenken und so gedanklich. Und das lag mir halt alles überhaupt nicht, weil das nicht meins war. Es war halt nicht meine Art zu sprechen. Und heute bin ich selbstständig und verkaufe meine eigenen Themen, meine eigenen Projekte und kann halt viel authentischer und mit viel mehr Know-how auch darüber sprechen. Und es funktioniert einfach viel, viel besser. Und jetzt habe ich das so gerade so ein bisschen reflektiert und denke mir so innerlich, jetzt bin ich eigentlich doch eine Vertrieblerin geworden, aber nur halt für meine eigenen Sachen. Das finde ich irgendwie ganz spannend, dass man da auch seinen eigenen Weg anscheinend so finden muss, um dann auch beim Kunden damit anzukommen, was man wirklich verkaufen möchte. Gibst du denn so Authentizitätstrainings in diesem Bereich? Das wäre so eine Frage. Also
Vertriebstrainings im Prinzip mit Authentizität.
Ich würde da gerne. Ich kann mir vorstellen, dass du da gleich einsteigen willst.
Ja, ich würde vor allen Dingen, ich fand das nämlich mit dem Framing gerade total interessant. Nutzt du das denn irgendwie in deinen, sei es, dass du selber verkaufst oder im Vertrieb unterwegs bist oder auch wenn du Leute in irgendeiner Art und Weise coachst, gibt es da so Worte oder sagst du, bleib mir mit den Worten fern, ich mache das alles über meine Persönlichkeit?
Naja, es muss ja erstmal dann auch zur Persönlichkeit werden, wenn ich es vorher nicht gemacht habe und dann gehe ich auf ein Vertriebstraining und ich höre, dass man die Bühne bereiten kann oder ein Gespräch bereiten kann oder einen Ganzen, einen Rahmen setzen kann, und das mit Biegen und Brechen machen, dann ist es unnatürlich. Mhm. Aber wenn ich es nach und nach mit einfließen lasse und das und mir erlaube, es ein Teil einer meiner Persönlichkeit werden zu lassen, dann natürlich. Mhm. Ich kann ja ein Gespräch anfangen, wo ich weiß, dass das Gespräch vielleicht ein bisschen ruckelig wird. Das kann man ja am Anfang eines Gespräches sagen, dass man sagt, ich weiß, es ist manchmal ein bisschen ruckelig, aber ich finde es ganz gut, dass wir am Ende immer eine partnerschaftliche Lösung finden. Mhm. Habe ich gesagt, dass es ruckelig wird, weil ich mir einmal Gedanken gemacht habe, mit wem habe ich es zu tun und wie kann das Gespräch werden? Mhm. Und das ist ja auch so ein bisschen, wo es dann auch mit dem Nichtverkäufer hingeht, dass ich mich mal darauf einlasse, mit wem habe ich es zu tun und warum hat er die Probleme und warum ist das so? Und wenn ich das am Anfang mal erwähne und auch sage, wie es anders sein kann, habe ich einen Rahmen gesetzt.
Und es ist eben authentisch. Das ist ja auch, worauf deine Frage abzielte, auf die Authentizität, was wieder zeigt, perfekt muss nicht sein, echt ist schöner, was ja so mein Slogan ist. Du sagst von vornherein, Mensch, mir ist ganz klar, worum es hier gerade geht. Ich erwarte jetzt auch nicht, dass wir ein 1:1 geschliffenes Gespräch haben. Es kann halt auch ein bisschen ruckelig werden. Ne? Wir haben auch alle unterschiedliche Erwartungshaltungen, mit denen wir reingehen. Ich persönlich finde es immer total sympathisch, wenn sowas von vornherein angesprochen
wird. Das ist so aufrichtig, ne? Ja. So eine aufrichtige Art, die man dem anderen dann so entgegenbringt. Das heißt, man sieht den anderen, man hat schon mal ein bisschen verstanden, in welcher Situation der andere ist und greift das eben auch auf. Und ich meine, Menschen hören gerne von anderen, dass sie verstanden werden. Ne? Das ist ja auch ein schöner, in dem Sinne wieder ein Tool, Türöffner, auch wenn es sehr, sehr höflich und wertschätzend gemeint ist.
Absolut. Ich möchte es nochmal ergänzen an dieser Stelle. Wenn man jetzt Verkäufer, Vertriebler begleitet, die in der Großfläche unterwegs sind, in den Handel reingehen und im Auto sitzen und vielleicht nochmal sich anschauen, wie der Werdegang eines Kunden ist und sich vielleicht denken, oh Gott, was habe ich jetzt für ein Idiot vor mir? Das wird vielleicht ein schwieriges Gespräch. Aber wenn man auf der Gegenseite mal sich überlegt, dass gerade im Handel Digitalisierung, Personalabbau, man liest es ja gerade immer wieder, dass auch diese Menschen enorm gestresst sind, dass sie vielleicht einen mega Druck haben und dass denen das vielleicht auch nicht immer Spaß macht, mit einer Gegenseite so umzugehen. Und wenn ich mir das einmal im Auto überlege, bevor ich in so einen Laden reingehe oder in so ein Gespräch reingehe, das kann man ja übertragen an dieser Stelle, wo man gerne möchte, ich mir das mal überlege, dann gehe ich ja schon mal ganz anders rein und spreche den anderen anders gegenüber, als wenn ich reingehe und denke mir, ja, das wird jetzt wieder blöd und das wird irgendwie... Dann kann ich selbst so eine Floskel bringen, wie ich weiß, wird manchmal schwierig und wir finden immer eine gute Lösung. Aber wenn ich das für mich nochmal überlege, gehe ich doch schon mit einer anderen Einstellung hinein.
Ja, es hat wieder was mit der inneren Haltung zu tun. Ne? Absolut. Innere Haltung überträgt sich auf die äußere Haltung. Und das ist ein total wichtiger Faktor. Da bin ich auch vollkommen deiner Meinung. Wir haben ja noch ein anderes Thema im Podcast. Und das ist das Thema New Work, was wir immer ganz gerne beleuchten. Und wir haben uns im Vorfeld gefragt, ob du im Bereich Vertrieb, zumindest in deinem Bereich, wahrscheinlich ist das ja der Hauptbereich, über den du auch berichten kannst, damit in irgendeiner Weise konfrontiert wirst?
Eher weniger. Mhm. Eher weniger. Wir hatten es ja im Vorgespräch ja schon mal so ein bisschen drüber gesprochen, wo ich viel mit zu tun habe und da haben wir in den letzten Minuten schon einige Punkte mit aufgegriffen. Ist das wirklich Thema Glaubenssätze? Wie gehe ich überhaupt mit vielen Themen um? Und spielt natürlich New Work immer eine Rolle mit. Wie gehe ich mit Digitalisierung um? Klar. Wie gehe ich damit um, wenn mein Arbeitsplatz mal weg ist, oder wie gehe ich überhaupt mit solchen Themen um? Und das ist dann für mich auch eher so ein Thema Glaubenssätze und wie ich damit umgehen kann. Und wenn das Ergebnis am Ende ist, dass ich durch Digitalisierung meinen Job verliere, ist es vielleicht an einer Stelle ziemlich schlimm, aber was ist dann der nächste Schritt, den ich tun darf? Vielleicht öffnet sich irgendwo eine ganz andere Tür und ich kann etwas anderes machen. Mhm. Wir haben das Gespräch angefangen mit der Recherche-Maus, dass ich ja meinen Job damals verloren habe. Und ich habe damals das Buch gelesen, Sorge dich nicht lebe, von Dale Carnegie. Das ist ein absoluter Klassiker. Und
verlinken wir gerne in den Shownotes.
Sehr gerne. Das sollte ein Buch sein, was jeder gelesen hat. Und auch damals, wo ich den Job verloren habe, dachte ich mir, es geht nichts. Ich bin 18, werde nie wieder arbeiten und Hartz IV und alles ganz schrecklich. Und wenn man das Buch liest, und das ist die Quintessenz aus diesem Buch für mich, war, es ist nie so schlimm, wie man sich das vorstellt. Mhm. Jede Katastrophe ist nie so schlimm, wie man sich das im Kopf mehrmals durchmalt. Am Ende ist es gar nicht so schlimm. Man hat den Job verloren, den man vielleicht 20 Jahre gemacht hat, der aber nach 10 Jahren total doof war. Und man sich aus irgendwelchen Gründen dran festgehalten hat.
Ja.
Und wenn ich mit Leuten drüber spreche, mit meinen Coaches und Trainingsteilnehmern, dann kommt ganz häufig ein Aha-Erlebnis, ist ja doch nicht so schlimm.
Mhm. Und es ist wieder... Also wir sprechen ja öfter über die Definition des Wortes New Work.
Ja.
Hat für mich auch wieder ganz viel damit zu tun, wenn jemand selbst reflektiert ist, hat das für mich schon oft was mit dem Thema New Work zu tun, überhaupt mal in die Situation zu kommen, sich selber zu reflektieren, zu hinterfragen und eben auch, wir haben ja in einer der letzten Folgen über das Thema Big Five for Life gesprochen und geguckt, Mensch, wie passt das, wo passt das und wie alt ist es eigentlich schon? Und dieses Buch ist ja schon sehr alt und da geht es ja auch immer darum, fühlt sich jemand in dem Unternehmen wohl? Und es selber zu erkennen und dann eine Konsequenz draus zu ziehen, das ist echt ein Riesenschritt. Und manchmal ist es so, dass man, es gibt jemanden, der sagt immer, den heiligen Arschtritt braucht, entschuldige bitte den Ausdruck, aber den heiligen Arschtritt von außen braucht, dass jemand sagt, so, du bist jetzt hier nicht mehr richtig. Und dann, genau wie du sagst, herstellt, das war gar nicht so schlimm. Das ist eigentlich ganz gut, dass mir das passiert ist.
Häufig stellt man das dann so im Nachhinein fest.
In dem
so,
Moment ist es furchtbar.
Ja, total.
Drama.
Ja, total.
Genau.
Mich würde nochmal interessieren, ob du auch bei Authentizität und Wahrnehmung, ob du auch mal sagst, mein lieber Coachy, ich glaube, jetzt auch aus meiner Story herausgetrieben, du bist, glaube ich, nicht für den Vertrieb gemacht. Fällt sowas auch mal oder hast du das oder bist du der Meinung, eigentlich kann jeder Vertriebler sein, ein authentischer Vertriebler, ein guter Vertriebler sein, ein erfolgreicher? Wie siehst du das?
Ich habe den besten Vertriebler zu Hause. 3,5 Jahre, 1 Meter groß. der verkauft mir jeden Tag die besten Sachen und ist der beste Verhandler vor dem Herrn.
Ja.
Wir verlernen es irgendwann, weil unsere Eltern, weil wir durch Erziehung gesagt bekommen, nein, lass das sein, nein, jetzt nicht.
Durch Glaubenssätze?
Durch Glaubenssätze. Mhm. Und das, was wir heute denken, tun und machen, ist zum großen Teil konditioniert. Über 90% ist durch Glaubenssysteme und so weiter, dass wir gar nicht anders wollen. Und ich glaube, jeder ist ein guter Vertriebler oder Vertrieblerin oder was man an dieser Stelle als Bezeichnung nennen will.
Mhm.
Wir sind ständig am Verkaufen. Du verkaufst deine Idee, dein Projekt, vielleicht die Skihütte, die man am Wochenende mit Freunden, Freundinnen besuchen will. Sind wir alles. Wir haben manchmal nicht den Mut aus Glaubenssystemen, das zu tun, weil wir es irgendwann verlernt haben.
Mhm.
Ich glaube, das ist für mich eher der Ansatz, wo ich denke, da geht es die Reise hin.
Okay.
Und dann würde ich eher den Coach fragen, vielleicht ist an dieser Stelle dieser Vertriebsjob nicht der richtige, vielleicht ist ein anderer an dieser Stelle eine richtige, oder man muss nochmal tiefer reingehen in die Glaubenssysteme, dass da vielleicht so viel miteinander verwurzelt ist, kann ja sein.
Mhm.
Dass man sagt, hey, ich habe ein Thema mit Ablehnung, ich habe aber auch ein Thema mit Geld, und bei dem Job verdiene ich viel Geld, wenn ich Abschlüsse generiere. Ich mag keinen Abschluss generieren, weil ich im Elternhaus gelernt habe, Geld zu haben ist nicht so schön. Wer Geld hat, ist ein schlechter Mensch.
Ja, da geht es natürlich wirklich ganz tief rein dann. Ne? Und das ist auch gut, also weil nur so kann man es ja dann aufdecken, wo es herkommt. Aber ich fand das eben auch nochmal einen interessanten Aspekt mit diesem, wir sind eigentlich alle an irgendeinem Punkt Vertriebler. Ne? Und wenn es in dem Sinn ist, dass ich sage, Leute, ich habe da eine coole Skihütte, auf die ich mit euch fahren möchte, was ist da so gut daran? Und das finde ich nochmal einen total charmanten Ansatz, sich bewusst zu machen, und da sind wir wieder, das ins Bewusstsein zu holen, dass wir vielleicht mal gucken, Mensch, wo läuft das denn gut und wo kann ich das denn gut? Meine Freunde kommen immer mit mir auf die Skihütte, weil ich sie eben schmackhaft mache. Wenn ich tatsächlich Ambitionen in dem Bereich habe, und das kann durchaus auch im Angestelltenverhältnis als Führungskraft sein, ne? Weil da muss ich mich ja auch verkaufen.
Klar.
Ich muss mich als Führungskraft verkaufen, zu gucken, Mensch, was habe ich da geleistet? Das Thema hatten wir vorhin schon. Oder wo hakt es bei mir? Ne?
Mhm.
Wo sind da eben auch Glaubenssätze? Ich denke, oh, da komme ich irgendwie nicht weiter.
Ja.
Finde ich ein sehr schönes, sehr schönen Vergleich, sehr schöne Metapher auch dafür.
Naja, man sollte sich die Frage stellen, das hast du ja eben ja schon richtig gesagt. Wenn ich das bei Freunden kann, sollte ich mir die Frage doch stellen, wieso kann ich das beim Chef nicht?
Mhm.
Wieso kann ich es beim Kunden nicht?
Ja.
Wieso funktioniert es bei Freunden wunderbar? Da bin ich nämlich der Nichtverkäufer, da bin ich so, wie ich bin. Ja. Und vielleicht fange ich an, beim Chef eine Rolle zu spielen, möchte der große Kerl sein oder die starke Businesswoman-Frau, was auch an dieser Stelle wahr und richtig ist.
Ja.
Und dann funktioniert es nicht, weil ich dann ein anderer Mensch bin, in eine Rolle, andere Rolle reingeschlüpft bin. Oder ich habe irgendwelche Sorgen und Ängste, wenn ich diese Idee vortrage, dass ich am 31. nicht mehr da bin.
Ja, das stimmt.
Ich bin total, beseelt, ehrlich gesagt, weil im Vorfeld dachte ich nämlich so, uiuiui, Vertriebsthema, das ist natürlich auch meine eigenen Glaubenssätze, die da mit reinspielen, aber so ein Vertriebsthema bei uns im Podcast, wie soll das was werden, wie kriegen wir das
Connection? Was hat Sonja
da angeschleppt? Aber es ist total schön, weil man wirklich merkt, du meinst es wirklich ernst, du bist ganz, ganz aufrichtig und ganz authentisch in dem, was du sagst. Ja, total gerne. Und ich bin total froh, dass wir das hier irgendwie zusammengeknüpft haben, weil es wirklich bereichernd war. Also für mich zumindest, für dich bestimmt auch.
Ja, für mich total. Mich hat es ganz, ganz angesprochen. Und es gibt ja auch immer einen Grund, warum man sich begegnet. Und das hat sich für mich jetzt auch vollkommen bewahrheitet. Ich fand, es war ein sehr, sehr schönes Interview. Und ich habe eben gedacht, wir könnten wahrscheinlich noch Stunden darüber weitersprechen. Aber vielleicht gibt es noch mal irgendwann eine andere Gelegenheit, dass wir Teil 2 einladen. An dieser Stelle erstmal vielen, vielen Dank, lieber Oliver, dass du uns besucht hast.
Dankeschön.
Aber was wir natürlich nicht vergessen dürfen, wir haben ja noch Kuchen stehen.
Genau.
Wir haben Kuchen stehen und ich habe nur zweimal kurz genascht, weil ich dachte, gleich bin ich wieder an der Frage.
Ja, das hatten wir schon mal mit einem Interviewpartner, die gesagt hat, das ist ja unfair, ich komme überhaupt nicht dazu, den Kuchen zu essen.
Also, der hat genau das getroffen, was ich liebe, Schokolade, und der ist so lange schön schokoladig im Mund, also... wunderbar, sehr, sehr lecker.
Sehr klare Empfehlung. Dein Käsekuchen?
Der Käsekuchen ist ein authentischer Käsekuchen. Da ist es jetzt nicht besonders bravourös. Und
wir
nicht
sind
besonders,
auch Käsekuchen-Experten,
ja,
muss man sagen. Ne? Mhm.
Aber der ist ganz solide. Ein ganz solider Käsekuchen.
Kann man gut essen.
Ja. Also über dein Stück?
Ich hatte ja den gefüllten Streuselkuchen und ich bin sehr positiv überrascht, muss ich sagen. Also
2-1.
2-1. Ja, beziehungsweise deiner hat ja jetzt kein Minus gekriegt.
Nein.
Also... wie auch immer. Also ich glaube, man kann es empfehlen, da mal hinzugehen, wenn man sowieso in der Hamburger Meile unterwegs ist und Lust auf ein Stück Kuchen hat und mal was Neues ausprobieren möchte, dann könnt ihr euch das Café Saalbach mit gutem Gewissen angucken.
Stopp! Wie kann man dich kontaktieren, Olli?
Ja,
das wollten
genau,
wir unbedingt noch,
ganz
noch mal droppen.
Also das Einfallstor ist, glaube ich, der Podcast, der Nichtverkäufer. Einfach bei iTunes, Spotify mal schauen.
Mhm.
Seit neuestem auch auf Upspeak, ist eine wunderbare App. Können wir hinterher mal drüber reden?
Das
sind zwei gefragte Gesichter. Sonst über Instagram, da bin ich sehr, sehr aktiv. Ansonsten über meine Webseite sales-forum.de.
Mhm.
Die ist so eher sporadisch, eher als E-Mail-Kontaktanlaufstelle. Ja, das sind so die Einfallstore, wo man mich finden und erreichen kann.
Wunderbar.
Vielen herzlichen Dank. In diesem Sinne wünschen wir euch weiterhin einen wundervollen Sommer und freuen uns, wenn ihr wieder einschaltet, wenn es heißt Business and Cake, der Leadership Podcast mit der fabelhaften
Vanessa Justjüngs und der sonderbaren.
Sonderbar? Das müssen wir nochmal ausdiskutieren.
Passt so gut mit F.
Weil fabelhaft mit F und Vanessa mit V so gut zusammen. Okay, mit der sonderbaren Sonja Gründemann. Bis zum nächsten Mal.